auf eine Runde mit. Der offizielle Podcast der ADAC Ravenholen-Nürburgring-Langstreckenserie, präsentiert von Dunlop. Freu dich auf spannende Einblicke hinter die Kulissen, echte Geschichten aus dem Fahrerlager und alles rund um die Faszination Nordschleife. Das lange Warten hat ein Ende. Wir sind zurück mit einer neuen Folge. Ich bin Bianca und ich habe heute Nico Menzel zu Gast, dieses Jahr im Dunlop Porsche in der NLS unterwegs. Schön, dass du da bist.
Ja, danke schön, Bianca. Ja. Danke für die Einladung.
Cool. Freue mich. Eine kritische Frage gleich zum Anfang.
Oha.
Du bist HSV-Fan und Fernando Alonso-Fan, habe ich gelesen. Wie hoch ist so im Allgemeinen in letzter Zeit deine Leidensfähigkeit?
Im ganzen Leben schon hoch, ganz offenbar. 6 Jahre Zweitliga schafft, Zweiklassigkeit. Die Narren natürlich, ne, langsam, aber sicher. Aber zum Glück haben es ja geschafft. Und wir sind wieder in der Bundesliga und wir haben es vor allen Dingen gut geschafft, drin zu bleiben mit einem echt schönen Offensivfußball. War auch einmal im Stadion dieses Jahr. Und nee, freue mich. Alonso, natürlich ein bisschen schwierig zurzeit.
Ein Punkt zuletzt.
Ein Punkt zumindest. Dafür der Perez keinen. Dann nochmal eine kleine Rochade dort in Monaco aufgrund der Zeitstrafen. Also ich hoffe für ihn, dass es irgendwie nächstes Jahr ein bisschen vorwärts geht, beziehungsweise noch ein Jahr fährt in einem vernünftigen Umfeld und dann auch ja, in Style abdanken kann. Denn ich glaube, er hat mehr verdient als das, was er gerade kriegt.
Zum HSV habe ich mich sogar extra informiert, weil ich überhaupt kein Fußballfan bin und noch so auf dem Stand war, oh Gott, die sind nicht mehr in der ersten Liga so. Aber dann habe ich jetzt in der Recherche nachgelesen. Da bist du jetzt schon ein bisschen entlastet mittlerweile.
Zum Glück.
Okay, jetzt macht der Alonso Sorgen. Okay.
So, irgendwas. Aber ich war natürlich damals als Kind auf der Kartbahn, ist ja klar. Ne? Das war zuerst mal gegen Michael und später dann gegen Sepp. Alonso immer der große Gegner. Warum fand ich ihn immer gut oder finde ich ihn bis heute gut? Weil er es schafft, mit einem unterlegenen Material trotzdem vorne mitzufahren. So, und ähnlich das, was Max ja auch schafft. Das finde ich sensationell. Der hat teilweise um Meisterschaften gekämpft. 2012 kann ich mich erinnern. Also, das war jetzt nicht das beste Ferrari-Auto aller Zeiten. Und trotzdem war er bis zum letzten Rennen mit dabei, hat dann jeweils knapp gegen Sepp verloren. Das finde ich so besonders bei ihm. Und er ist ein absoluter Racer, genau wie Max auch. Er fährt halt alles und ist überall gut. Manchmal eben so in die 500 bis zum Ausfall beim ersten Versuch. Fuhr auch ganz vorne mit. Dakar-Rallye und. Also das finde ich schon Wahnsinn und absoluter Vollblut-Racer, der auch in seiner Freizeit alles Mögliche fährt. Finde ich cool.
Hattest du auch mal so eine Phase in deiner Karriere, wo es vielleicht schwieriger war und du sagst, hey, da musst du es jetzt mit nicht Tip-Top-Material irgendwie kämpfen?
Klar, das fängt ja schon im Kart an. Ne? Also wir hatten jetzt nie das Material, vielleicht jetzt doch, wir sind schon immer vorne mitgefahren und wir waren aber immer ein kleines Team. Und letztlich Papa als der Mechaniker, der Coach, der war alles in einer Person und später haben wir dann mit dem Ernst Benninger zusammengearbeitet, mit VPD und das war dann sehr, sehr erfolgreich und sehr gut auch. Trotzdem hatten wir immer unser eigenes Zelt und eher in der Tendenz auf Sparflamme, nie auf dicke Hose und da hatten andere sicherlich besseres Material zum Teil, aber wir haben das immer so ganz gut hinbekommen und durch eine sehr akribische Arbeitsweise letztlich übernommen aus dem Automobilsport, den mein Dad natürlich schon kannte. Jahrelang haben wir uns da gut nach vorne gearbeitet und deswegen, ja klar, schon alles erlebt, gehört aber auch dazu und ist auch ein Stück weit gut so, dass man sowas auch mal hat. Ja.
Wie ist denn das im HSV und Alonso, da gibt es auch mal negative Schlagzeilen. Was wäre so eine negative Schlagzeile, wo du sagst, boah, die willst du auf keinen Fall jemals über dich lesen oder damit hättest du zu kämpfen?
Boah, keine Ahnung, auf den HSV und auf Alonso bezogen, weiß ich jetzt nicht, aber
für dich jetzt meine ich.
Ja, du willst nie irgendwie negative Schlagzeilen, aber am Ende des Tages muss ich dir ehrlich sagen, es hört sich so klischeemäßig an, aber alles Bescheidene, was mir so passiert ist, hat am Ende des Tages auch immer dazu geführt, dass ich mich trotzdem auch weiterentwickelt habe. Ne? Also der Moment, sicherlich 2017, erstes 24-Stunden-Rennen, ich war 18 Jahre alt, 19 Jahre alt, irgendwie sowas.
Das ist ja immer noch total
ja, danke.
Nicht gealtert.
Das sagst du. Da habe ich das Auto, das einzige Mal wirklich, dass ich hier einen ordentlichen Schrott produziert habe in all den Jahren. Im Qualifying beim 24er rausgefeuert. Mhm. Das würde ich ganz gerne aus meinem Leben streichen. Okay. Andererseits sage ich dir auch, das hat natürlich den Approach und die Herangehensweise für alles, was danach kam, grundlegend verändert. Mhm. Und ich bin jemand, der sich dann da doch auch sehr stark selbst in die Verantwortung nimmt und analysiert, warum es so gekommen ist. Das habe ich auch relativ schnell begriffen und das dann für immer abgestellt. Und seitdem gab es eigentlich auch nie mehr Themen.
Das war mit BMW damals, gell? Ja. Würdest du denn sagen, jetzt gerade um da einzuhacken, dass du jemand bist, man spricht da auch im Sport oft von Resilienz, also von so psychischer Widerstandsfähigkeit, dass man das, dass man Rückschläge gut verarbeitet? Bist du da jemand, der da gut mit umgeht?
Ich würde sagen, ja. Okay. Ja, doch. Also es ist wichtig natürlich auch immer Freunde und Familie zu haben, die einen dann dementsprechend auch auffangen. Das kann ich wirklich von mir behaupten, dass ich beides habe.
Ja.
Und da komme ich dann auch immer gerne drauf zurück und bin sehr dankbar, dass ich es habe. Ja. Und deswegen würde ich schon sagen, dass das ja ist part of the game und meistens kommst du wirklich stärker raus. Trotzdem würdest du das eine oder andere gerne rausstreichen.
Unterscheidet ja auch oft die Guten von den sehr guten Sportlern, weil Fehler macht jeder und am Ende des Tages kommt es aber halt dann drauf an, wie gehst du mit so Rückschlägen um und kannst du denn zwar den Fehler eingestehen, aber wirklich dann auch einen Cut machen und weitermachen.
Ich meine, sehen wir ja gerade bei Antonelli, der letztes Jahr sich eher schwer getan hat, irgendwann noch unter Druck gekommen ist und dieses Jahr performt er und ist WM-Leader mit 40 Punkten Vorsprung.
Ja.
Alle sagen, mein Gott, letztes Jahr noch kurz zum Rauswurf, viele haben es gefordert. Er ist aber dieses Tal durchlaufen und kann jetzt eben das bestätigen, was er vorher in allen Nachwuchskategorien auch geleistet hat. Und ich finde, sowas ist schon wichtig. Einige machen dann so ein bisschen den Durchmarsch. Mit Hamilton damals hatte relativ wenige Zwischenfälle und Downs. Und es war eigentlich immer nur ab. Aber das hatte er dann zum Beispiel sehr spät in seiner Karriere, letztes Jahr sicherlich. Und so ist selbst auf höchstem Niveau in der Formel 1 oder bei den absoluten Top-Sportlern. Ich meine, nehmen wir jetzt mal Zverev, der so lange auf seinen ersten Grand Slam warten musste. Immer wieder Verletzungen und letztlich wird er auf demselben Platz, wo er, ich glaube, 2 oder 3 Jahre vorher seine schlimme Verletzung gehabt hat, wird er dann, gewinnt er das. Zum ersten Mal seit wie viel? Seit Boris Becker, glaube ich, das erste Mal in Deutschland Grand Slam. Das zeigt ja auch die, das sind aber Geschichten des Sports, ne? Oder Nico Hülkenberg, so lange musste er auf dem Formel-1-Podium warten. Beim einen flutscht gleich, die anderen müssen sehr hart dafür arbeiten. Aber ich meine, am Ende sind wir alle irgendwie fürs selbe Ziel da und die Frage ist nur, wie schnell das erreicht. Ne?
Wenn ich dich mit einer positiven Schlagzeile beschreiben würde, wäre auf jeden Fall das Wort Neugier da drin, weil du bist ja wirklich so vielseitig Rennfahrer, Entwicklungsfahrer, sowohl für Dunlop als auch bist du ja bei Porsche unter Vertrag, TV-Kommentator und Moderator und Coach.
Ja.
Was reizt dich an dieser Vielseitigkeit und wie vielseitig ist es wirklich?
Ich wollte mich schon immer breit aufstellen, weil hast du nur ein Thema, dann bist du natürlich abhängig und ich fand es schon immer gut, mehrere Dinge zu haben, die mich auch erfüllen. Zur Schulzeit habe ich es super gefunden, in der Schule zu sein, dort meine Leistung abzurufen und das hat mir genauso viel gegeben. Vielleicht nicht genauso viel, aber trotzdem natürlich eine Bestätigung gegeben.
Warst du ein guter Schüler?
Ja.
So, gut, auch so ein Streber oder eher so?
Ah, das ist ja. Dann können jetzt meine Lehrer von damals beantworten, aber ich hätte schon sagen, ich habe mich nicht schwer getan, zum Glück. Hatte auch eine tolle Schule, die mir immer freigegeben hat, weil ich nun mal, ja, ohne jetzt groß zu lernen, auch gut war. Und die sagten immer, deswegen danke nochmal, Herr Susewind,
Hallo, Herr Susewind.
Für den Top-Support damals. Nee, muss man einfach sagen.
Ja.
Ich bin heilfroh, dass ich auf dieser Schule war, sage ich immer wieder, das war schon auch einer der Schlüsselmomente, warum ich heute so bin, wie ich bin, warum ich das Deutsch rede, was ich rede, die Dinge so gelernt habe, sicherlich auch Verhaltensweisen. Ich hatte wirklich größtenteils Top-Lehrer und ein super Umfeld. Und damals wollte ich eigentlich bei uns im Dorf bleiben, Grundschule war dort. Und die Mutter hat gesagt, du gehst aufs Gymnasium. Und dachte, nee, ich will auch mit meinen Freunden bleiben. Das wäre dann auf der Realschule im Dorf gewesen. Nee, dann zum ersten Mal natürlich Bus fahren, dann irgendwann mit 10 oder was. Ja.
Raus aus dem beschaulichen Eifeldorf.
Der Anfang ist jetzt auch keine Riesenstadt nach Aun aufs Gymnasium. Aber der Anfang war gar nicht so leicht. Hat mir schon ein bisschen schwer getan, so die ersten Wochen. Aber irgendwann fing es dann an zu laufen. Und wie gesagt, einer der absolut besten Entscheidungen und Wegweiser, die ich so in meinem Leben hatte. Auch immer noch Freunde von damals, immer noch da, die es auch irgendwo alle, ja, zu was Coolen geschafft haben, die entweder Zahnärzte, Privatbanker oder sonst was sind. Das ist schon echt, echt cool und da sind wir heute noch eine eingeschworene Truppe.
Aber Neugier prägt dich da schon auch in den verschiedenen Jobs einfach, oder? Das ist schon was, was dich ausmacht dann.
Ja, Neugier auf jeden Fall. Ich habe ein relativ hohes Auffassungsvermögen. Mich interessieren einfach auch viele Dinge. Bin eigentlich immer am Rühren, wie Stromberg sagt.
Ja, bist du Stromberg-Fan?
Vielleicht.
Ja, okay, alles klar.
Ja. Klar, sehr lustig.
Ich mag ihn auch.
Und so gesehen, ja, würde ich mich schon als neugierig bezeichnen und ungeduldig.
Kannst du mal, ich wollte gerade sagen, ungeduldig, bin ich auch im Team. Kannst du auch mal nichts machen? Also ich bin so Typ, nichts machen geht eigentlich gar nicht. Also selbstständig auch.
Ja, genau, selbstständig. Also hier nach so zwei Tagen nichts tun, kriege ich eigentlich dann irgendwann die Krise. Ne? Dann muss ich irgendwas machen und irgendwas überlegen und machen. Aber ich glaube, das ist ganz normal, wenn du schon immer selbstständig warst, denn es halt nur läuft, wenn du irgendwie ackerst. Mhm. Klar, einige Dinge kommen dann vielleicht auch, ohne was zu tun, aber grundsätzlich bin ich schon eher der aktive Typ. Ja.
Mhm. Wir hatten es gerade schon über die Eifel. Ich habe ja auch Wurzeln hier. Sagt man Eifeler Jung eigentlich so ganz klassisch, oder? Sagt
ja,
man das? Oder sagen das nur so die Zugezogenen? So?
Nee, meine Oma sagt immer, mein Junge. Also gesehen, ja.
Okay. Jetzt hat für dich aber so ein bisschen ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Du bist umgezogen an Bodensee.
Ja.
Du wirst ja auch bald 30, hast noch ein bisschen Zeit, aber wie ist das so?
Ich bin noch 28.
Ja, okay, gut. Okay. gerade so ein Neustart jetzt. Wie fühlt sich das an? Fällt dir das leicht? Freust du dich da irgendwie gerade jetzt einfach mal eine neue Umgebung? Und ja, wie läuft's?
Ja, wunderbare Umgebung, ne? Also wirklich toll. Auch ein paar Freunde dort in der Region und das ist einfach mal was anderes. Wenn du natürlich dein ganzes Leben lang, nur mal ist es so, ich bin ja nicht studieren gegangen, zumindest nirgendwo jetzt aktiv in der Stadt, habe das mal online gemacht eine Zeit lang, aber dann fehlt dir ja in gewisser Weise so ein bisschen vor die Tür kommen. Ne? Du bist dann immer in deinem Umfeld hier. Ich bin logisch schon, seitdem ich 15 bin, auf der ganzen Welt unterwegs und reise rum. Aber natürlich nie irgendwo anders gewohnt. Dann bist du 3, 4, 5, 6 Wochen mal unterwegs, aber bist danach natürlich wieder zu Hause. Was ich immer noch sehr, sehr genieße. Also immer dann, wenn ich Familie besuchen gehe, dann freue ich mich auch auf die Heimat. Aber es ist ein schöner Lebensabschnitt jetzt dann irgendwo gegen die 30 hin, wo ich sage, jetzt brauchst du auch mal einen neuen Impuls. Und es gefällt mir einfach gut. Tolle Gegend, ja. Gerade jetzt im Sommer blüht die Natur, die ich generell auch sehr mag, klar, bin ja auch hier aufgewachsen und ja, fahre gerne Fahrrad, bin gerne im Wald, immer schön.
Ist es hier in der Eifel eigentlich so, dass du so ein bisschen Promi-Status hast? Also wurdest du da ab und zu mal beim Bäcker angesprochen oder ist es so, nee, das ist einer von uns, den labern wir jetzt hier nicht groß an?
Ja, hin und wieder, klar, aber viele kennt man ja auch einfach, man kennt sich ja, ne? Also ich meine, die Eifel ist ja gut vernetzt und so gesehen, glaube ich, kennt man sich einfach, klar, logisch. Hin und wieder sicherlich auch nur einseitig, aber ist ja auch schön, mein Gott. Also ist ja gut, wenn Leute zuschauen, Motorsport gut finden und uns hier zuschauen, wie wir im Kreis fahren. Also genau deswegen machen wir es ja.
Musstest du denn mal irgendwie in so einer total absurden Situation vielleicht auch mal Autogramme geben oder so, dass jetzt jemand irgendwie an der Tanke oder keine Ahnung wo beim Supermarkt?
Nee, also so, ich glaube nicht. Wenn dann nur quatschen. Ja,
du kommst ja aus einer Motorsportfamilie. Ich meine, das ist jetzt kein Geheimnis. Wir haben gerade drüber geredet. Der Nachname ist ja einigermaßen bekannt hier in der Eifel, würde ich jetzt mal untertreiben. Dein Vater Christian kennt die meisten. Was ich zum Beispiel nicht wusste, dass dein Opa eigentlich mit dem ganzen Motorsportthema angefangen hat.
Ja.
Was ist denn der gefahren? Wie kam es dazu?
Ja, Opa.
Väterlicher oder mütterlicherseits?
Väterlicherseits, genau. Also Johannes Hans Menzel. Der Opa ist NSU TT gefahren, auch hier im Nürburgring. Der hat eine Tankstelle damals in Langenfeld zwischen Köln und Düsseldorf. Ist mein Papa aufgewachsen, da kommt meine väterliche Familie her. Deswegen auch quasi teilweise rheinländischer Herkunft und eben Eifler Herkunft. Wie ist er dazu gekommen? Der fand Autos schon immer toll. Klar hat er dann auch irgendwann dran geschraubt und der Nürburgring war nicht weit, 130 Kilometer von hier nach Langenfeld und somit war das dann irgendwann ein Thema, dass man sagt, man interessiert sich dafür. Mein Onkel Werner auch und also immer nur hobbymäßig so ein bisschen und Papa war natürlich derjenige, der mein Opa dann so lange genervt hat. Ich war natürlich nicht dabei, aber den Erzählungen nach, bis er eben endlich ein Kart gekauft hat. Und dann ging es los nach Kerpen als Hausstrecke. Ich natürlich dann auch später Kerpen als Hausstrecke.
Familientraditionen.
Ja, total. Dann bist du dann mit dem Camper und habe auch aus dem Kartsport heute noch gute Freunde bis heute.
Ja. Ich übrigens auch.
Echt?
Ich finde, das schweißt einfach total zusammen. Du hast also in deiner Jugend, bei mir war das so mit 15, 16, du hast da einfach immer so diese Reiserei und du triffst die gleichen Leute. Ich habe echt noch viele gute Freunde aus der Zeit. Ja.
Also bei mir läuft auch jedes Jahr nach Kart oder nach Racing Experience ab. Oder an, weiß ich nicht, Formel-1-Weltmeisterschaften, an denen ich das festmache, sage, keine Ahnung, wie jetzt eben 2012. Also wenn andere Leute sagen, puh, keine Ahnung, 2012, und ich kann ja ganz genau sagen, ja klar, 2012 bin ich Kart-Europameisterschaft gefahren, der Alonso hat gegen Vettel gekämpft und im letzten Rennen in Sao Paulo ist der Sepp dann Weltmeister geworden. Daran erinnerst du dich an irgendwo und so, also klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, aber so sortiere ich natürlich irgendwie auch meinen Zeitstrahl.
Kenne ich.
Und das war damals immer cool auf der Kartbahn, im Wohnwagen gesessen, PlayStation gespielt, nach oder Nintendo gespielt, nachdem wir dann fertig waren, Fußball gespielt haben, noch auf der Bahn. Danach dann alle zusammen mit Rich und Carola mit Nintendo, auch da wieder gegeneinander gezockt, alle zusammen in einer Community online gegeneinander. Sensationell. Also das war natürlich absolut Oberklasse. Und die Zeit, ich weiß gar nicht, was ich als Kind sonst gemacht hätte. Also es hat mir bis heute.
Es gibt ja so eine Dichtung irgendwie, also so ging es mir jetzt. Du hast irgendwie so eine Leidenschaft, einen Sinn, warum du das gerne machst. Oder
meine Eltern haben damals oder mein Vater oft gesagt, so ja, der Junge ist dann von der Straße und so. Da hatte ich immer gedacht, was redet der da, verpitze, ne? Aber ist natürlich wirklich so. Ich meine, du kommst auf keine doofen Gedanken, du hast ein Ziel, auf das du hinarbeitest. Ja, wir waren halt irgendwann so bescheuert und haben unter den Freundesgruppen so unsere City-Roller, Tretroller mit Klebeband beklebt und angemalt im Renndesign. Manchmal waren es Karts, dann Formel 1, dann war das Thema 24-Stunden-Rennen. Also ich habe tatsächlich noch Bilder von, muss man suchen, aber irgendwann habe ich ein Bild vom Hybrid-Porsche damals, vom Haribo-Porsche, vom, keine Ahnung, jede Menge Formel 1-Wagen haben wir dann immer mit, ja, mit Tape, mit Eddings und so weiter bemalt. Aerodynamikteile gebaut. Sensationell.
Dein Opa, war der dann auch mit, als du angefangen hast? Oder? Okay.
Der war auch in Kerpen so dabei.
Okay.
Hin und wieder mal mit der Oma. Die haben öfter im Club geholfen, tatsächlich. So Reifenausgabe und so ein Kram. Denn damals hatten wir ein tolles System. Bambini Challenge hieß das. Du hast einen Motorverlust bekommen. Du hast alles aus dem Park von mir bekommen. Sprit, Reifen und der Motor eben morgens verlost, musste jeder dran machen. Und somit war natürlich absolute Chancengleichheit gegeben, dass du da nicht schummelst. Und da war der Opa auch immer wieder dabei, einfach zum Schauen oder hat dann dort im Karlsruhe-Pferden ein bisschen mitgeholfen. Und ansonsten, ja, nie jetzt, sagen wir mal, aktiv zum mitgeschraubt, sag ich mal. Das war dann schon eher Papa. Oder später dann auch der ein oder andere, der dann ausgeholfen hat, weil er fuhr ja selbst noch noch Rennen zu der Zeit und hatte ja auch einen vollen Terminkalender. Aber war eine tolle Zeit als Familie, Mama natürlich auch mit zu den Rennen oft dabei. Dann auch je nachdem Wohnmobil gefahren, mit Hänger hinten dran, Krise bekommen logischerweise.
Die Sachen kenne ich auch.
Irgendwann habe ich mal gesagt, Mama, sag mal, irgendwie überholen wir die ganzen Autos mit dem Papa, da ist das immer andersrum. Also die Mama hat mehr Gas gegeben als der Papa mit dem Wohnmobil, mit dem Gespann. Irgendwie fiel mir auf, irgendwie sind wir ein bisschen schneller als mit dem Papa, ja.
Ach, sensationell. Ja, ich frische gerade nach 20 Jahren meinen Hängerführerschein wieder auf, wegen dem Kartfahren und kann nur sagen, ja, nach 20 Jahren ist ein bisschen...
Ich habe nie gemacht.
Rückwärts, seitwärts und so weiter und so fort.
Müsste es mal machen.
Ja. Nee, da bin ich jetzt froh, dass ich den mal hatte. Für mich war das Fahrerlager auch immer so eine Art Spielplatz. Ich bin eben ja auch in der Motorsportfamilie groß geworden. Ich weiß noch, ich habe mit einer Freundin immer auf so einem Campingtisch Motorsport aktuell Ausgaben verkauft, wie auf dem Flohmarkt. So.
Das machst du bis heute.
Ja, so jetzt arbeite ich für das Magazin, genau. Aber kannst du dich auch an solche Geschichten erinnern, dass ihr da solche Aktionen gebracht habt, du und deine Kumpels, wenn ihr dann mit deinem Vater unterwegs wart?
Also ich war natürlich auch hier am Nürburgring immer vor Ort mit fährt auch heute, Nico Otto.
Ja,
kennt man auch. Lars Peuker, fuhr auch oder fährt immer mal wieder. Wir waren damals Captain Racing, immer mit am Start. Mein Papa fuhr bei Mantai mit dem Wolfgang Kohler und Captain Racing eben Peter Becker mit Jörg Otto. So, und wir dann immer schön im Truck. Bei Opa Klaus, der hat immer Nudeln Bolognese gekocht. Ja, und dann haben wir eigentlich den ganzen Tag nur Blödsinn gemacht. Wir durften nicht in die Box, weil wir 8 Jahre alt waren. War uns aber egal, sind wir natürlich trotzdem reingegangen, bis wir dann wieder rausgescheucht wurden, um dann wieder reinzugehen. Und ja, ich meine, wir haben natürlich alles gewusst, waren überall dabei. Und das war Highlight, wenn es wieder so hieß, okay, wir fahren einen Ring und wir gucken VLN. War sensationell. Damals haben wir auch nur die Compris-Strecke gehabt. Wir hatten noch gar keine Übertragung mit Live-Kameras, Onboard-Kameras und so weiter. Aber irgendwie war es trotzdem cool. Wir sind hier rumgetigert und haben gespielt, haben getan, haben gemacht. Davor sogar mit den Teams meines Vaters dann teilweise mitgereist, habe bei To Limit die Autos mitgeschraubt, in Anführungsstrichen. Hatte damals einen Remus-Anzug und das war dann für mich der Schraube-Anzug. Alle haben gesagt, oh, ein Rennanzug. Sag ich, nein, es ist ein Schraube-Anzug. Und da habe ich viel Wert drauf gelegt, wollte am Anfang immer nur Schrauber sein und habe dann da geholfen. Und irgendwann mit 8 habe ich dann gedacht, komm, jetzt mal ein bisschen selbst fahren. Mhm. Ja.
Hattest du auch mal so eine rebellische Phase, wo du gedacht hast, boah, ey, dieses ganze Motorsport-Ding, also hatte ich tatsächlich früher, dann ging mir das in der Familie wahnsinnig auf die Nerven und habe dann das Tanzen angefangen, so, weil ich keine Lust darauf hatte. Hattest du mal irgendwie, wo du sagst, ey, da warst du irgendwie voll auf Punkrock, Skateboard, whatever?
Nee, gar nicht. Ich würde nicht sagen, dass ich der stark pubertierende Typ war, ehrlich gesagt. Motorsport war schon immer dabei. Ich muss aber auch dazu sagen, für mich gibt es auch andere Themen. Also es ist nicht so, dass es in meinem Leben nur um Motorsport geht, sondern habe ich ja schon eingangs erwähnt, dass ich auch andere Themen habe, die ich toll finde, die mir viel Spaß machen. Und das ist ein sehr wichtiger Teil, noch ein großer Teil, aber es ist halt nicht alles. So, und das ist mir auch wichtig. Ich glaube, wenn es zu einseitig ist und man sich nur dem einen Thema verschreibt, dann ist es wahrscheinlich auch irgendwann nicht gesund. Und so gesehen, Fußball fand ich schon immer gut, früher selbst gespielt, aber
nicht so richtig
nie eine Zeit, wo ich sage, oh nee, kein Bock mehr. Es ist dann eher, wenn es natürlich mal nach vielen Jahren des Erfolgs, auch im Kart oder in Nachwuchskategorien, irgendwas erste Mal echt nicht so gut läuft, dann ist es schon so, dass du sagst, wo, geht es hier überhaupt weiter? Ne? Ist das überhaupt das Richtige? Dann hinterfragst du dich natürlich und dann, das sind so die Themen, wo du dann eher sagst, das beschäftigt dich natürlich sehr, wo geht jetzt die Reise hin? Aber nie aus eigenem Antrieb ist, sagt, ich habe da keinen Bock drauf, ganz im Gegenteil.
Also konntest du deine Family auch mit nichts schockieren, wie du sagst, du warst so total brav.
Ich würde sagen, größtenteils ja. Also ja. Wenn ich einige höre, was wir früher so angestellt haben, dann muss ich sagen, dann war ich echt langweilig. mir fällt mir nichts ein, nichts Großes.
Ist doch gut.
Ja.
Doch gut. Ja. Du warst von der Straße. Das war, glaube ich, das Geheimnis.
Ja, von der Straße, ja, klar. Also, wir sind Fußball spielen gegangen, Sommerferien war super. Ich komme aus einer, eigentlich finde ich meine Generation ganz toll, weil ich bin Digital Native, habe aber trotzdem irgendwie das Leben ohne Handy und Co. noch miterlebt. Also früh ist es natürlich, komm um 6 heim. Ja, und dann bist du reingegangen irgendwo und hast gefragt, wie viel Uhr sind es denn jetzt? Oder hast einen Kirchenturm läuten hören? Und in den Sommerferien sind wir natürlich raus, haben Fußball gespielt, im eigenen Dorf, im Nebendorf und sonst wo. Das war ganz normal, wie wahrscheinlich für 99% der anderen Jungs, mein Leben. Ne? Und so der richtige Zocker oder so war ich auch nie. Ich hatte mal 1-2 Jahre, wo ich ein bisschen mehr FIFA gespielt habe oder so. Aber bis heute mag ich es eigentlich lieber, irgendwie was draußen zu machen.
Okay.
Kurzer Boxenstopp mit Dunlop. Echter Grip zählt nicht nur auf der Nordschleife, sondern auch im Alltag. Der Dunlop Blue Response TG bringt diese Performance direkt auf die Straße. Und ganz aktuell, der Sommerreifen ist Testsieger bei Automotor und Sport mit dem Urteil überragend. Also, warum Kompromisse eingehen, wenn es auch perfekt geht? Jetzt geht es weiter mit dem Podcast.
Gibt es denn irgendwas, du sagst gerade rebellisch, warst du nicht? Ich habe auch so den Eindruck, du wirkst auf mich wahnsinnig, also positiv gemeint, vernünftig. Gibt es irgendwas, wo die Leute dich vielleicht komplett falsch einschätzen, wo du vielleicht irgendwie eigentlich super unvernünftig bist und, was weiß ich, keine Ahnung, Teamchef ist ständig genervt und da weiß ich ständig.
Hoffentlich nicht, ich muss fragen.
irgendwelche lustigen Marotten meine ich jetzt eher. Also gibt es was, wo du sagst, hey, da schätzen sich die Leute oft falsch ein?
Also ich glaube, ich bin wirklich vernünftig.
Ja, und, den Eindruck habe ich auch.
Hat natürlich auch damit zu tun wahrscheinlich, weil, also im Prinzip durfte ich auch eigentlich das, was ich wollte. Mhm. Ich habe auch nie wirklich Taschengeld bekommen oder so. Ich habe immer, wenn ich was brauchte, habe ich es bekommen. Mhm. Ich hatte aber auch nie das Bedürfnis dazu zu sagen, boah, jetzt aber, ne, und das wünsche ich mir. Und nee, das war irgendwie mal alles okay. Da gibt's nichts, wo ich jetzt sage, da bin ich komplett ausgebrochen oder Süßigkeiten.
Ja. Aber jetzt, weißt du, auch heutzutage gibt es aber. Also, dass du sagst, hey, die denken immer, der Menzel wäre super, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht bestätigen, arrogant oder super wortgewandt und eigentlich hast du manchmal nach einem Tag überhaupt keine Lust mehr zu reden, weil alles zu viel oder so. Also,
auch reden geht immer gut.
Ja. Wundert mich jetzt auch nicht. Nee.
Also ich würde jetzt gerne irgendwelche coolen Gangster-Stories erzählen, wo ich sage, Mensch, der Nico. Ja,
dann ist es so.
Fallen da jetzt gerade keine ein.
Ist doch schön, dass die Leute dich so einschätzen, wie du schon, wirklich bist. Also das spricht ja auch so für Authentizität.
Ja.
Ich habe den Zungenbrecher geschafft. Authentizität.
Sehr gut.
Ja.
Genau.
Okay.
Also wenn mir noch was einfällt, halt nachher.
Ja, ja. Mhm. Ich glaube, was aber viele Leute generell falsch einschätzen, ist dieses glamouröse Rennfahrer-Dasein. Weil vieles ist ja wahrscheinlich schon Flughafen, Warten, was weiß ich, irgendwelche kalte Brötchen. Was würdest du sagen, wie viel Prozent ist was? Ist das wirklich so die Realität? Also gerade so die Reiserei, du bist ja auch früher viel in Asien gefahren.
Ja, es ist grundsätzlich, gibt es immer zwei Medaillen, ne? Du siehst die Welt, aber die Frage ist immer, wie viel siehst du von der Welt? So, und damals bin ich, als ich 17 und 18 war, in Asien Carrera Cup gefahren. Ganz tolle Erfahrung, hat mich unheimlich weit gebracht in meinem Leben. Aber damals hatte ich natürlich keine Zeit, um mal länger zu bleiben, weil ich hatte Schule. Und dann ging es halt gleich wieder im Flieger sonntagsabends heim und montags morgens von Osten nach Westen fliegend, gewinnst der Zeit, war ich dann um 9 oder 10 Uhr wieder in der Schule, morgens um 6 Uhr in Frankfurt gelandet. Und da hatte ich nie wirklich Zeit dazu. Mittlerweile mache ich es schon so, dass ich mal auch einen Tag oder so dranhänge, ein bisschen was erkunde. Hm. Manchmal.
Du warst am Mount Fuji, habe ich gesehen. Ja. Da war ich super neidisch.
Also einer der geilsten Erfahrungen meines Lebens. Aha. Sensationell, das meine ich damit. Ne? Jetzt hat man natürlich die Möglichkeit, oft eng gestrickt, aber letztes Jahr GT World Challenge Asien gefahren und mein Teamkollege Brian, der ist den schon ein paar Mal hochgegangen. So, und davon hat er irgendwann erzählt, ich glaube 3600 irgendwas. Ne? Und dann sagte ich, boah, das würde ich auch mal gerne machen. Und dann haben wir das geplant und so, alles klar, passt. Das war auch der erste oder zweite Tag, an dem das möglich ist. Der Mount Fuji ist, glaube ich, nur anderthalb, zwei Monate nicht alpin, in der Sommerzeit, dass du so hoch kraxeln kannst, ist ein Vulkan und somit alles voller Vulkangestein. Wir sind sonntags das Rennen gefahren und dann nach dem Rennen was gegessen, umgezogen und losgegangen.
Wanderklamotte an und los.
Wanderklamotten an.
Direkt von der Strecke? Nee, da musstest du schon wahrscheinlich noch
ins Hotel dann
hinfahren.
Genau, ins Hotel dann, dort bei einem japanischen Italiener. Wir hatten die ganze Zeit nur Asian Food und dann haben wir gesagt, Mensch, also jetzt irgendwie sowas Europäisches. Die Pizzen waren irgendwie so Pizzabrötchen und es war ganz ulkig. Wenn du nach noch Öl gefragt hast um das Brot zu tunken, dann hast du, glaube ich, so 0,001 Milliliter bekommen. Wir haben gesagt, okay, danke schön, jetzt eigentlich könntest du das nächste bringen. Aber wir haben uns da gut gestärkt und dann ging's los. Wir sind ein paar Meter hochgefahren. Und sind dann, glaube ich, von, ich weiß nicht, 1800 oder sonst ist mal losgegangen. Ausrüstung, sehr wichtig, dass du da auch die richtige hast.
Wetter?
Also wir sind los, da war es gut. Unten 30 Grad, oben hast du 0 Grad. Also du musst natürlich auch alles dabei haben. Hab auf dem Weg nach Frankfurt zum Flughafen, bin ich in Koblenz rein beim Intersport und hab mir da schöne Wanderschuhe gekauft.
Hattest du noch gar nicht? Nee. Okay.
Also die dann auch mal vernünftig sind. Und
oh Gott, einlaufen.
Pass auf, keine einzige Blase. Sensationell.
Wir machen jetzt keine Schleichwerbung für welche Marke.
Funktioniert. Weiß ich noch nicht mehr. Aber warum für super. Ja. Und dann sind wir da hoch, die ganze Nacht letztlich hoch. Das Ziel war dann zum Sonnenaufgang eben oben zu sein. Der war dann leider ein bisschen diesig, aber irgendwann verzogen sich die Wolken. Und wenn du da oben stehst und du bist das alles selbst hochgegangen, es wird ja immer kälter, je höher du bist, wirklich horizontaler Regen, ja, in your face. Aber du sagst, mein Gott, also
warum mache ich das hier eigentlich?
Die Luft wird irgendwann dünner. Mhm. Einer, der mit uns gegangen ist, hat auch Themen. Ich habe zum Glück keine Altitude-Sickness bekommen. Und das ist wirklich eine Journey da hoch. Mhm. Also sensationell. Und dann habe ich noch Mama und Oma von oben eine Postkarte geschickt. Das ist das höchste Post Office der Welt.
Ach, okay.
Ja. Und das kam dann mit Airmail nach Deutschland ein paar Wochen später. Und dann haben sie das bekommen.
Mama, danke fürs Hängerfahren damals.
Ich hab reingeschrieben, weil ich hatte so zittrige Hände, weil es halt so kalt war. Ja. Hier, sorry für die Sauklaue, ja, ich hoffe, du kannst es lesen, aber es ist halt gerade kalt. Und ja, dann kriegst du oben noch einen Stock, den du hier machen kannst als Andenken. Und das war sensationell. Runtergehen ist auch anstrengend, sind wir über eine andere Route gegangen. Und es ist ganz weicher Sand, die Gotemba-Route ist das, glaube ich, runter. Ganz weicher Sand, in den du dich reinfallen lässt. Also du gehst gar nicht ganz normal runter, sondern im Prinzip springst du mit der Ferse zuerst in den Sand hinein, dann sinkst du ein und durch das Einsinken stoppst du dann letztlich ab. Und so slidest du den Berg dann runter bis ganz unten hin, also tatsächlich dann eben 3700 Meter runter. Natürlich fix dann alle am Ende, wenn 14, 15, 16 Stunden, weiß ich gar nicht mehr, unterwegs bist und natürlich vorher ja auch schon einen Tag hattest, sogar mit einem Rennen. Aber es war eines der sensationellsten Erlebnisse meines Lebens, ja.
Das klingt beeindruckend.
Ja, kann ich jedem nur empfehlen.
Ja. Wie ist die Motorsportkultur so in Asien? Ist das ähnlich wie hier oder wie muss man sich das vorstellen?
Mittlerweile auch sehr professionell. Klar, vor 10 Jahren sah das zum Teil noch ein bisschen anders aus, aber dieser Asian-Style, den mag ich. Meistens ist dann jemand pro Team 1, 2, 3. Jungs und Mädels aus Europa dabei, die die Jungs und Mädels dort ausbilden und dann arbeitet man eben zusammen. Ist immer Multikulti, grundsätzlich aber asiatische Kulturen immer mit hohem Respekt geprägt. Mhm. Finde ich ganz toll, das Miteinander und bin super gerne dort, egal wo. Japan natürlich auch besonders toll, aber auch in China. Letztes Jahr seit längerer Zeit mal wieder gewesen, super sauber, ganz toll. Also ich liebe es total und hatten da auch dann Season End und Season End Party. Mein Kumpel Ron, halb Chinese, halb Deutscher, auch alter Kamerad hier aus der Kante, der war dann mit und er kommt dann aus Peking ursprünglich und das war sensationell. Wir hatten Zeit unseres Lebens, wenn du ein Local
doch
dabei hast.
Vielleicht ein unvernünftiger Abend ausnahmsweise.
Ja, das war dann so ein unvernünftiger Abend auf jeden Fall. Da haben wir einen drauf gemacht, haben wir ein Rennen gewonnen an dem Tag. Und da war dann alles perfekt. Okay. Wir sind noch ein paar Tage länger geblieben. Und das ist einfach das Schöne, ne? Wenn du die Welt siehst, tatsächlich auch siehst, weil du eben vielleicht sogar mit Freunden oder mit dem Team oder sonst was da einfach tolle Erlebnisse schaffst. Und deswegen war im Speziellen das letzte Jahr in Asien wirklich toll.
Okay. Ja. Als Entwicklungsfahrer habe ich mich schon ganz oft gefragt, also du hast jetzt gerade, das waren ja so Renneinsätze klassisch, aber als Entwicklungsfahrer bist du ja auch unterwegs. Klar, du fährst für Dunlop jetzt hier Rennen. Aber ihr entwickelt ja auch einen Reifen. Genauso wie du eben ja bei Porsche unter Vertrag bist und da ja auch öfter mal in Weissach dann wahrscheinlich Autos fährst, die gerade in der Entwicklung sind. Was für Qualitäten muss man als Entwicklungsfahrer im Gegensatz zum Rennfahrer mitbringen? Weil es gibt ja immer mal Fahrer, die taugen vielleicht auch eher dann zu den Qualitäten. Also die können das eher Entwicklungsfahrer sein und bei anderen, glaube ich, ist das gar nicht so gegeben.
Entwicklungsfahrer heißt natürlich, alles abzuspeichern, alles zu spüren, ganz tief reinzuspüren und das dann auch wiedergeben zu können. Ja, dieses Feedback ans Team wiedergeben zu können. Was muss jetzt mit dem Auto, mit dem Reifen passieren, damit wir schneller werden? Was könnte eventuell das Problem sein? Wo sehen wir noch Potenzial? Ne? Also ist es vielleicht beim Reifen jetzt, ist es die Konstruktion, ist es der Compound, ist es die Verbindung dazwischen, wo du sagst, Konstruktion und Compound passt nicht 100% zusammen. Wie ist das Contact Patch, die Auflagefläche des Reifens? Spürst du irgendwann, dass wenn du die Kurve reinfährst, dann setzt sich irgendwann so ein Reifen, ne? Das nennt man dann einen sogenannten Lean, lehnt das Auto also genug auf dem Reifen.
Ich lerne dazu.
Ja.
Das ist spannend.
Ja, ich kann dir da gerne nachpräparieren. Ja. Das sind Themen, die du natürlich mit der Zeit einfach merkst oder dann aber auch weißt, wie du sie artikulieren kannst. Mhm. Ja, damals zum Beispiel bei BMW, auch die DTM-Wochenenden haben nicht geholfen. War dort dann als Renntaxifahrer da, war aber trotzdem in den ganzen Meetings mit am Start und habe natürlich alle anderen dann auch sprechen hören und wie sie Dinge beschreiben, die Art und Weise, wie sie beschreiben, wie sie eine Kurve unterteilen. Ja? Das sind schon Dinge, die du dann irgendwann mitnimmst und lernst und die auch extrem wichtig sind. Und ja, mit mehr Erfahrung kannst du das, oder ich zumindest, ich mag es total. Ich liebe dieses Entwickeln, irgendwas zu schaffen, damit es am Ende eben besser ist. Und das dann möglicherweise sogar an Kunden dann eben rauszugeben und man stolz sagen kann, dass man da mitgewirkt hat. Finde ich super. Ganz tief reinhorchen, Gefühl aufbauen, klare Kommunikation und das liegt mir ja.
Aber hat nicht jeder das Talent dafür, oder? Es gibt ja wahrscheinlich auch Fahrer einfach sauschnell, aber gar nicht so das Interesse wahrscheinlich auch daran.
Ganz genau, ist dasselbe bei Coaches. Ja.
Ja.
Die sind tolle Rennfahrer, unheimlich schnell, aber können es ihren Schülern in Anführungsstrichen einfach nicht so beibringen, weil sie das, was sie spüren, vielleicht sehr natürlich und initial machen, was ja auch top ist, weil dann denkst du nicht über alles nach, dann bist du ja auch schnell, wenn das passiert. Das aber dann irgendwo so in einzelne Stückchen zu filetieren und zu erklären, warum das jetzt wie funktioniert, darum geht es ja am Ende des Tages, ne? Sowohl bei der Entwicklung als auch beim Coaching, zu erklären, warum das jetzt so war und wie man es dann auch wiederum erneut so schaffen kann und dann auch einen Step forward macht.
Gibt es eine Aufgabe oder irgendein Part beim gerade jetzt Reifen entwickeln, wo du sagst, hey, das macht mir immer am meisten Spaß oder irgendeine Phase?
Also ich finde sowieso Quali-Runs, aber auch Long-Runs finde ich interessant.
Ja.
Für den Rennfahrer glaube ich immer besonders in Long-Runs, in dem Sinne, dass wie man sich einen Reifen einteilt. Ich finde im Quali bist du Adrenalin ohne Ende. Wenn du dann so eine richtig gute Runde rausgehauen hast, dann ist das ein sensationelles Gefühl. Dann ist der Puls immer noch oben und du denkst, jo, wo habe ich das denn jetzt hergeholt? Beim Long-Run horchst du halt eher in das Auto rein. Ne? Also du baust unterbewusst teilweise andere Linien ein irgendwann. Du reagierst natürlich auch auf den Reifen, der sich anders verhält. Teilweise macht es einen Unterschied, ob du in den ersten 3, 4, 5 Kilometern, wenn er neu ist, richtig attackierst oder vielleicht etwas rausnimmst. Und das merkst du dann irgendwann aber erst nach in der Runde 4, 5, 6, 7 zum Beispiel. Ne? In den ersten 3 Runden merkst du da gar nichts, sondern es hat vielleicht eher einen Effekt hinten raus. Das sind so die Dinge, wo ich finde, dass ich voll in meiner eigenen Welt bin und dieses Managen, trotzdem bist du ja am Limit. Also das Ritt auf der Rasierklinge, aber irgendwie fühlt sich ganz wohl auf der Rasierklinge und du hast immer noch Möglichkeiten, selbst auf dieser kleinen Rasierklinge gewisse Dinge zu verändern. Und das ist toll, wenn du dieses Gefühl hast, wenn du die Confidence hast, gerade von Nordschleife ist Vertrauen ins Auto sehr wichtig. Grundsätzlich immer für uns. Das heißt, es geht nicht nur darum, ein schnelles Auto zu haben, sondern natürlich auch ein fahrbares Auto, mit dem du ganz genau weißt, du kannst ja auch im Verkehr bestehen. Und das sind alles Themen, die auch damit reinspielen. Verkehr, gerade bei Endurance Racing und Multiclass Racing, wie sehr nimmt zum Beispiel ein Reifen Pickup auf, ne? Weil wir fahren nun mal durch den ganzen Mist irgendwann durch beim Überholen. Wie schnell werden wir das wieder los? Sehr, sehr entscheidend. Wenn wir es nicht loswerden, dann hast du die Vibration deines Lebens, dir fallen alle Plomben raus und löst viel zu langsam. Und das kostet dann auch wieder Vertrauen, dann gibst du nicht mehr Gas und dann bleibt der Mist noch eher am Reifen hängen. Und das sind alles Themen, an die du vielleicht im ersten Moment gar nicht denkst, aber die trotzdem natürlich zu einer Reifenentwicklung dazugehören. Ne?
Ich bin jetzt neidisch. Das klingt nach einem Flow, was du da gerade vorhin beschrieben hast. So, wenn du wirklich so am Limit bist und dann,
Das ist natürlich die Traumvorstellung. Ne?
ja.
Oft ist es auch so, oder manchmal ist es natürlich so, dass du sagst, boah, ey, hier läuft halt nichts zusammen, der Verkehr ist doof, zum dritten Mal steht mir einer in der Mutkurve oder am Flugplatz im Weg, ich könnte ausrasten und was ist denn jetzt hier heute los?
Aufs
Nichts
Lenkrad
funktioniert.
gehauen.
Fahr
Ja, ja
doch,
fahr
ne?
doch, ich
Fahr
wollte es nicht
doch.
so direkt sagen. Ja,
Geil, übrigens, dass
genau.
der Mies das auch gesagt hat beim
Ja,
24er. Fahr doch
ich habe es auch
2.0.
gesehen. Ja.
Sensationell.
Sensationell. Ja, unsicher. Hast du es auch schon gesagt? Hast du es schon verinnerlicht?
Ah, ich habe natürlich brüllig auch im Auto rum.
Okay.
Müssen irgendwie mal die Dinger, die Videos auswerten. Ja.
Okay.
Ich weiß aber nicht, was ich dann sage.
Fahr doch. Wie bist denn du damals, du bist ja davor eben im Falkenauto gesessen. Wie bist du da zu Falken gekommen?
Wie bin ich zu Falken gekommen? Ich bin ja vorher auch schon GT3R gefahren und immer mal wieder hatten wir Kontakt. Also irgendwann kam mal die Anfrage, da ging es dann aber nicht, weil ich auf einem anderen Auto noch fuhr und dann haben wir irgendwo immer Kontakt gehalten. Also irgendwann bin ich dann auch auf, als es dann einfach gepasst hat, auf Steffi und Sven zugegangen. Wir haben immer Kontakt gehalten und war schon immer für mich ein Team, was auch auf menschlicher Ebene einfach passt. Und das finde ich dann doch auch ja, wichtig. Viele verstehen das nicht, aber Profisportler sein ist natürlich auch wohlfühlen. Ne? Mhm. So, und immer dann, wenn du dich wohlfühlst, kannst du natürlich auch zum Maximum performen. Und das war eigentlich von Tag 1, nach einem Rennen habe ich das Gefühl gehabt, ich wäre schon 10 Jahre da. Mhm. Umgekehrt genauso. Und das hat wirklich von Minute 1 an super funktioniert. Fühle mich bis heute pudelwohl und fahre jetzt in dem Umfeld das, ich glaube, vierte Jahr. Ja.
Mhm. Gibt es bei dir denn aber auch sowas wie Existenzangst? Das haben ja viele Rennfahrer. Ich meine, du bist jetzt eben noch super jung. Aber ist das so dann, du bist eben als TV-Kommentator jetzt zuletzt in Le Mans gerade unterwegs. Ist das so dann Plan B? Du hast ja, glaube ich, auch ein Studium in die Richtung angefangen und bei RTL ein Praktikum gemacht.
Genau, ja. Damals nach der Schule, weil das war, wenn du mich als Kind gefragt hast, was willst du machen? Rennfahrer und Sportreporter. Mhm. Ja, das waren immer meine beiden Dinge. Das wollte ich damals für mich rausfinden, ob das wirklich mein Ding ist. Und ja, war mein Ding oder ist mein Ding. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Diesen Flow, den du eben angesprochen hast, den habe ich im Rennauto, den habe ich aber auch hinter dem Mikro. Mhm. Und das macht mir einfach Spaß. Wenn es natürlich dann noch Motorsport ist, dann sind die beiden Welten ohnehin kombiniert. Und dann ist es einfach klasse. So, mhm. Und deswegen mag ich das extrem. Existenzangst gehört, glaube ich, bei jedem Selbstständigen dazu. Mhm. Auch bei jedem Profisportler. Das ist ganz normal. Das ist auch bei mir so. Mhm. Und genau deswegen stelle ich mich ja breit auf oder bin immer noch oder bin ständig am Ackern, dass ich mir eben noch weitere andere Möglichkeiten schaffe. Und neben dem Reinfahren, worum es ja, oder das sind ja immer viele Faktoren, ob es funktioniert oder wo du reinrutschst, oft ja natürlich auch Glück und nicht immer nur mit der Leistung auf der Strecke zu tun. Nur mal auch einen sehr technischen Sport, wo wirklich alles 100% passen muss. Und da einen Plan B, C, D, E zu haben, befreit. Und genau deswegen mache ich es auch gerne, ja.
Es gibt ja auch einen Plan F. Der Plan F ist, man hat im Fahrerlager, glaube ich, schon mal davon gehört, dass du ein wunderbarer Stimmenimitator bist und Leute super gut imitieren kannst. Einer davon ist, den hier alle kennen, Olli Martini. Magst du uns eine Kostprobe von Olli Martini geben? Ich bin mir sicher, er wünscht Munze.
So hat das übrigens auch alles angefangen, natürlich mit dem Bewusstsein, glaube ich, ein Tattoo vielleicht mal zu werden. Ja. Also ich muss das auch nicht üben, sondern einige, das funktioniert einfach so.
Ja.
Das war als Kind schon so und deswegen habe ich wahrscheinlich auch damals gesagt, okay, irgendwie scheine ich da ein Talent zu haben, haben dann lustige Videos zusammengeschnitten, wo wir das gemacht haben.
Ja, aber klar, natürlich, ne? Olli Martini, so jetzt kommt hier der dumme Porsche mit der 17. Ja, das ist Nico Menze über die Start- und Ziellinie und ja, ist eine 801. Reicht momentan für den dritten Platz.
Du kriegst den Applaus von mir.
Sorry, Olli.
Er wird es uns nicht übel nehmen. Ich finde es sensationell. Also für alle, die das noch nicht kannten, du kannst ja sehr viele Persönlichkeiten. Ich bin großer Fan. Dafür würde ich mir an der Tankstelle bei dir ein Autogramm holen.
Also,
dafür bist du jetzt mein Eiffel-Promi. Ja, genau, ja. So sieht's aus. Zum Schluss, jeder bringt was mit hier in dem Podcast. Das hat Tradition. Du hast uns auch was mitgebracht.
Ja, ich habe was mitgebracht. Natürlich meinen Helm.
Natürlich.
Ja, mein Gott. Also ich finde, der Helm hat immer eine besondere Aufgabe natürlich. Mhm. Kimi Räikkönen würde sagen,
why it protects my head, you know?
Wir sind wieder beim Thema. Hast du Interesse?
Ja, aber er macht noch ein bisschen mehr als nur unseren Kopf beschützen, sondern ist natürlich auch ja, unser Markenzeichen am Ende des Tages. Ne? Es ist toll, die Dinger so zu lackieren, dass sie dir eben gefallen. Warum habe ich jetzt?
Hast du im Kartsport auch schon lackiert einen Helm? Das ist ja oft so ein Ding, manche fangen mit einem weißen an, andere sagen, ey, jetzt sofort schon lackiert.
Ich habe mit dem Helm von meinem Vater angefangen.
Okay.
Mit 6 Sturmhauben, damit er mir irgendwie passt. Ich hatte so damals einen riesen Wuschelkopf. Und
also mit dem Originalhelm.
Mit dem Originalhelm. Ich habe angefangen mit dem DTM-Helm meines Vaters, den er bei Opel getragen hat. Und danach bin ich umgeswitcht auf seinen 2005er Meisterhelm aus dem Porsche Carrera Deutschland. So, und mit denen bin ich jahrelang gefahren. Und das ist genau das Grunddesign hier. Irgendwann, ich würde mal sagen, als ich irgendwie 12 war, ja, gab es dann den ersten eigenen Helm. Ich glaube, 11 oder 12 war ich dort. Und was ist hier besonders dran? Die Grundstruktur ist die meines Vaters, also letztlich von der Familie übernommen. Der hat nur alles in dunkelblau. Ich habe eben hellblau genommen und hier auch die Blitze aufgrund von Fernando Alonso. Und das ist ein sein Markenzeichen ist dieses Hellblau. Fand es schon immer schön, ist eigentlich meine Lieblingsfarbe. Und ja, so ist dieses Design damals eigentlich bis heute fast unverändert. Nur so ein paar kleine Themen mit dem Carsten Meurer entstanden, der auch viele Motorsportlegenden bereits ausgestattet hat und das Design entworfen hat von Michael damals in der Formel 1, glaube ich, in seinen Anfängen, bis auch über meinen Papa. Und ja, mich hat er dann auch quasi hier mein Markenzeichen, meinen Helm mitdesignt. Und ja, das ist das Baby eines jeden Rennfahrers.
Ich finde, es passt auch gut zu dir. Was wir jetzt gerade besprochen haben, so unaufgeregt, jetzt nicht komplett wild. Es ist ein Markenzeichen und trotzdem
total
schlicht.
Ich war schon immer ein Fan davon, klare Strukturen zu haben, ja, einen Wiedererkennungswert zu haben, nicht jedes Jahr eine andere Farbe zu haben, sondern ein gelber Helm, den erkennst du wieder. Wenn ein gelber Helm im Dunlop Porsche fährt, dann bin's meistens ich und das können auch Leute erkennen. Und ja, keine großen verschnörkelten Designs.
Einfach da rein. Was fancy ist, sind die glitzernden Blitze. Vielleicht ja, kannst du das mal, genau, die glitzern auch schön, eben genau. Fernando Alonso.
Früher war das hier hinten noch so, aus den Kartzeiten, ja, als junger Kerl findet man das Tor hier irgendwie so aufgerissen, ja. Mhm. Und das ist dann aber irgendwann mal wieder, ja, zu den ganz klassischen Linien zurückgekehrt. Ja. Und ja, ist immer schön, wenn du dir daheim rumstehen hast und du siehst dann so die Jahre hinweg. Mhm. Denn du hast ja auch viele klasse, krasse, gute, schlechte, was auch immer Momente, ja, damit vollbracht und ganz viel Herzblut reingesteckt. Und deswegen ist das immer ein ganz besonderer Wegbegleiter.
Ja, ich habe meinen jetzt auch in der Vitrine stehen, den alten.
Welche Farbe hast du?
Ich habe auch blau tatsächlich, kann ich dir mal zeigen. Ja. Genau jetzt. Im Kartsport. Aber genau, wir haben mit Fernando Alonso angefangen. Wir hören mit Fernando Alonso auf deinem Helm auf. Nico, es war mir eine große Freude, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank und ich wünsche dir eine tolle Saison.
Vielen Dank. Schön, dass ich da war. Danke dir.
Danke. Das war Auf eine Runde mit, der offizielle Podcast der ADAC Ravenol Nürburgring Langstreckenserie, präsentiert von Dunlop. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne ein Abo da und teile ihn mit anderen Motorsportfans. Bis zum nächsten Rennen!